Medien, Vielfalt, Thüringen. Ein Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt.
Herzlich willkommen zur 15. Folge der TLM-Podcast-Reihe Medien, Vielfalt, Thüringen. Das ist unser Podcast von der Thüringer Landesmedienanstalt. Den kennen Sie ja vielleicht schon. Letztes Mal ging es mit Sebastian Gutknecht, dem Direktor der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, um Jugendmedienschutz im Abkürzungsdschungel. Bund und Länder zwischen BCKJM, KJM Jüschke und JMSTV. Heute steht ein ganz anderes Thema auf der Tagesordnung. Heute möchte ich mich nämlich mit Hans Demmel über sein Buch Anderswelt, ein Selbstversuch mit rechten Medien, unterhalten. Herr Demmel, ich darf Sie auch ganz herzlich hier in der TLM willkommen heißen, im Studio des Thüringer Bildungszentrums der TLM. Mein Name ist Kirsten Kramer und ich darf Ihnen Herrn Demmel ein bisschen näher vorstellen. Herr Demmel ist Vollblutjournalist, hat ein Volontariat gemacht, hat dann beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet, ist zu den Privaten gewechselt, war bei Sat.1 bei RTL, war Dozent an einer bayerischen Hochschule, war Chefredakteur bei Vox, Geschäftsführer bei NTV. Es nimmt gar kein Ende, wenn ich hier so weitermache. Er war noch verbandsmäßig tätig als Vorstandsvorsitzender des VNET, früher VBRT, also des Verbandes quasi der privaten Rundfunkmedien insgesamt, hat eine eigene TV-Produktionsfirma, ist in vielen Jurys unterwegs und hatte Zeit, ein Buch zu schreiben. Das muss man erstmal nachmachen. Und zwar haben Sie mit Ihrem Freund, so nennen Sie ihn selber, Friedrich Küppersbusch, zusammen sich auf den Weg gemacht und haben sich ja mehr oder weniger eingeschlossen, wenn ich das so richtig verstanden habe, und nicht mehr FAZ, Süddeutsche und Tagesschau konsumiert, sondern andere Dinge.
Also eingeschlossen ist vielleicht ein zu großes Wort. Ich habe mich, nachdem ich aus allen öffentlichen Ämtern raus war, habe ich einfach mal die Chance wahrgenommen, mich einem Thema zu widmen, das mich immer schon interessiert hat. Was passiert da auf der publizistisch rechten Seite? Mir fiel auf, dass während die klassischen Medien, die wir alle kennen und alle nutzen, an Auflage und an Zuspruch verlieren, sich rechts der Mitte ein immer größeres Feld auch an auflagenstarken und wirkungsstarken Medien einfach mal aufbaut. Das war so einer der Gründe. Der zweite war, ich habe mich sehr dafür interessiert, wie frühere, zu Recht geschätzte Kollegen, Vollprofis, plötzlich in eine Ecke bewegen, die diesen Staat nach unten schreibt, die hart an der Grenze und oft auch drüber der Corona-Leugnung ist, der Impfgegnerschaft, und die einfach diesen Staat destruktiv trachten. Und ich war jetzt nicht so richtig im Keller eingeschlossen, aber ich habe in der Tat nur diese Medien konsumiert. Ich hatte, muss man dazu sagen, mit meiner Frau eine Vereinbarung, die da heißt, wenn sich im Corona-Umfeld was Größeres entwickelt, dass sie mich informiert. Ich bin auch nicht, wenn ich an den Bahnhofskiosk gegangen bin, diese Sachen zu kaufen, die gibt es ja da, in der Ecke gibt es an jedem Bahnhofskiosk zu kaufen, was entsetzlich ist aus meiner Sicht. Bin ja jetzt auch nicht mit Scheuklappen hingegangen, und da war schon meine Sterntitelseite oder eine Spiegeltitelseite oder eine Bildtitelseite zu sehen, aber ich habe eigentlich auch nicht mehr als diese Headlines gelesen. Ich bin wirklich ausschließlich in sogenannten alternativen Medien informiert, für fast ein halbes Jahr.
Das ist ja jetzt 2 Jahre her, dass Sie dieses Experiment gemacht haben. Vor 2 Jahren war ja Corona gerade so auf einem der ersten Höhepunkte. War das Zufall oder war das Absicht? Oder gab es irgend so einen Initialzeitpunkt? Oder hatten Sie das von langer Hand geplant und es kam jetzt einfach zusammen mit anderen Katastrophen im allgemeinen Umfeld?
Die Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten, ob Zufall oder Absicht war, weil irgendwie war es Absicht und irgendwie kam dann der Zufall zu Hilfe. Der Startpunkt oder mein Startpunkt hing mit meiner Demission beim Verband, den Sie vorher erwähnt haben, einfach zusammen. Ich hätte mir natürlich vorher weder als Manager noch als Verbandsvorsitzender leisten können, ein halbes Jahr keine Medien zu nehmen und keine normalen Medien zu konsumieren. Und ich habe dann Ende August bei der zweiten großen Anti-Corona-Demonstration in Berlin einfach mal angefangen, noch gar nicht mit dem Ziel anzufangen, sondern eher so mit diesem Versuch, mich so ein bisschen warm zu schreiben. Das ist diese Demonstration, wo es den Sturm auf den Reichstag auch gegeben hat. Und habe dann aber am Montag, nachdem das alles mal geschrieben, zusammengefasst, notiert war, gesagt, nee, du musst jetzt anfangen. Du musst jetzt anfangen. Das ist in der Tat ein großes Ereignis, und ein Ereignis, das aus meiner Sicht demokratiegefährdend ist. Und es gibt eigentlich keinen besseren Anfang. Das heißt, von da an war es dann ziemlich exakt bis zur Amtseinführung in den Vereinigten Staaten. Ich hatte auch, muss man dazu sagen, das, in Anführungszeichen, das Glück, dass die drei großen Themen, die in alternativen Medien immer und immer und immer wieder breitgetreten werden, Corona, Flüchtlinge und damals Trump und US-Wahl, eben auch in diesen 5 Monaten die Hauptrolle spielten. Und demzufolge ließ sich das Buch dann auch ganz gut gliedern.
Wobei ja tatsächlich in den nicht rechten Medien, also in den Qualitätsmedien oder der Staatspresse oder wie auch immer man das nennt, aus welcher Perspektive betrachtet, ja diese Themen auch relevant waren. Das waren ja auch in der normalen Welt die Hauptthemen.
Aber sie sind in diesen Medien ganz anders behandelt worden.
Zum Glück.
Und beispielsweise also in diesen alternativen Medien anders behandelt worden. Gibt es einen großen Unterschied? Nein, also Trump war sowas wie der Heiland für diese rechte Szene. Also gerade zur Wahl, ich erinnere mich an einen Artikel aus der Jungen Freiheit, das ist eines dieser noch eher bürgerlich scheinenden Blätter, da gab es dann 17 Punkte, was hat Trump versprochen und was hat er nicht versprochen. Da gab es dann so grüne Kreuze und rote Kreuzchen. Und da stand dann, naja, also versagt hätte er beim versprochenen Bau der Mauer zu Mexiko, so weit sei er noch nicht oder so. Also da sieht man schon diese unterschiedlichen Blickwinkel. Und Corona ausschließlich negativ, das war immer hart am Corona-Leugnen, zum Teil auch bei einigen Blättern wirklich durch. Es war auch sehr, sehr, sehr destruktiv, was die Maßnahmen der Bundesregierung anbelangt. Wir wissen alle, der Staat hat in der Corona-Phase seine Samthandschuhe ausgezogen. Und über Maßnahmen, glaube ich, kann und muss man reden. Dann muss man im Nachhinein auch nochmal an der einen oder anderen Stelle nachdenken. War wirklich alles gerechtfertigt und richtig. Aber diesen Staat als Zwangsstaat, der seine Bürger unterdrückt, zu bezeichnen oder dann, was mich wirklich sehr getroffen hat, so ein Symbol wie die weiße Rose einfach zu nehmen, als Symbol des Widerstandes gegen einen verbrecherischen Staat. Und dieses Wort fiel häufig in diesen Medien.
Das war dieses junge Mädchen, was irgendwo auf einer Bühne stand. Und
ich sag gleich den Einsatz der weißen Rose noch dazu, weil das hat mich wirklich getroffen. Also gegen einen Staat, der sich gegen seine Bürger wendet und der eigentlich eine Diktatur ist. Also das Wort Corona-Diktatur fiel extrem häufig. Und es gab nicht nur dieses eine Mädchen, diese berühmte Jana aus Kassel, die da so eine zeitlang eine irrlichternde Berühmtheit erlangt hat. Nachdem das passiert ist, fiel mir auf, dass auf vielen dieser Demonstrationsvideos, die in diesen unterschiedlichen Kanälen auf YouTube gespielt werden, sehr, sehr, sehr viele junge Frauen, meistens junge Frauen, mit einer weißen Rose als Symbol zu dieser Demonstration kamen. Und das hinterlässt sowas wie ein Kopfschütteln. Ich war vergangene Woche bei ein paar Schulklassen und habe das dann auch erzählt auf die Frage, was hätte mich am meisten getroffen. Und muss dazu sagen, es gab dann so einen Moment, wo da steigen immer vor Wut die Tränen in die Augen, wenn man darüber nachdenkt, mit welcher Unverschämtheit diese Szene diesen, wie sie nennen, Widerstand gegen einen Terrorstaat orchestriert.
Das fasst Sie schon wieder an. Ne?
Ja. Es
ist, Sie sind jetzt sehr, sehr kritisch mit dem, was Sie da beschrieben haben. Gab es auch einen Moment während dieser Zeit, so einen Kipppunkt irgendwie, wo Sie bei sich selber gemerkt haben, dass Sie anfangen, dem, ich will nicht sagen zu glauben, aber so zu folgen oder neugierig zu werden oder wo Sie gedacht haben, ach, jetzt muss ich hier, nicht weil ich es jetzt muss, aus meiner Versuchsanordnung heraus, sondern weil es mich jetzt interessiert, lese ich hier mal weiter. Gab es das?
Ja, es gab die Momente, wo ich raus wollte. Es gab schon Momente, wo ich irgendwie um 3 Uhr früh aufwachte und dachte, du wirst jetzt verrückt oder so und jetzt muss man den Friedrich Küppersbusch anrufen, dass er dich wieder erdet oder schmeißt das ganze Projekt weg, weil es dich verrückt macht. Also das gab es. Es gab auch Momente, wo man einfach dachte, naja, so ganz falsch ist möglicherweise das ein oder andere Argument nicht. Und ich glaube, man muss ganz wesentlich unterscheiden, was sich auf diesem breiten Markt an unterschiedlichen Angeboten bewegt, was da angeboten wird. Das ist zum Teil eine extreme Rechte, die die Geschichte des Zweiten Weltkriegs umschreibt und umdeutet, die ganz unverhohlen den Flügel der AfD hochjubelt, die ganz unverhohlen nationalistische Thesen verbreitet, man müsse Patriot sein in diesem Land. Und es gibt aber auch einen Teil dieser Blätter, die noch hart am bürgerlichen Rand sind. Und ich persönlich halte die eher für gefährlicher. Und mir geht es heute so, ich bekomme ja immer noch ein paar so dieser Newsletter und lese die auch regelmäßig. Man braucht schon viel Widerstandskraft, um, wenn man hauptsächlich oder ausschließlich dies liest, immer einfach lästig noch dahinter zu schauen. Also es gibt ein ganz furchtbares Beispiel, der Mann, der in Idar-Oberstein den Tankwart erschossen hat, hat in einem Vernehmungsprotokoll zugesagt, naja, er traut den etablierten Medien nicht mehr und er lese nur noch Tichys Einblick und Junge Freiheit, weil dort würde die Wahrheit stehen. Das ist die Wahrheit, die dieser Mann als seine Wahrheit definieren will. Und was häufig den Erfolg dieser Blätter, dieser Videos, dieser Publikationen, dieser Websites einfach ausmacht, ist, dass sie die Meinungen und Vorurteile derer, die sie lesen, bestätigen. Es gibt in der Psychologie so einen Fachbegriff, Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler. Und der bezeichnet etwas, wovon wir alle gefährdet sind, nämlich Meldungen, die in unser Mindset passen, eher zu glauben. Wenn ich an Corona nicht glauben will und mir schreibt jemand, Corona sei gar nicht existent und es hätte nur diese Bundesregierung erfunden, weil sie Spaß daran hat, die Bürger zu quälen, dann neige ich natürlich eher dazu, das zu glauben, dass diese Corona ist eine ganz furchtbare Krankheit. Und das passiert in vielen Fällen so. Hm.
Sie haben eben Ihren Co-Autor Küppersbusch erwähnt und beschreiben in dem Buch, dass Sie ihn ab und zu brauchten, so als neutrale Instanz. Wie haben Sie sich denn da wieder neutralisiert oder wie haben Sie da, was hat er dazu beigetragen zu den Erfahrungen?
Ja, er hat zugehört. Also er hat zugehört und meine Frau hat auch zugehört. Das muss man immer dazu sagen. Ich glaube, die hat am meisten unter dem Buch gelitten, möglicherweise sogar mehr noch als ich, weil sie über Monate einen schlecht gelaunten, konstant genervten Menschen neben sich hatte, der dann aber nichts hören wollte. Und wenn sie dann Tagesschau gucken wollte oder NTV oder welche Nachrichten, ja, immer bin ich dann immer geflohen, habe gesagt, nee, du machst leiser, willst gar nicht hören, darf es nicht hören. Also die musste meine Launen ertragen. Und Friedrich Küppersbusch schon auch. Das Ziel war von vornherein vereinbart, er wird ein Sparringspartner, er sorgt für die Fakten, aber er soll mir, wenn nötig, auch den Aluhut vom Kopf reißen. Und es gab ein paar Gespräche, wo ich in der Tat einfach letztlich sagte, du Friedrich, ich bin jetzt auf dem Weg, verrückt zu werden. Ich halte das einfach auch nicht aus. Weil diese Welt, in der ich da eingetaucht bin, ist auch eine extrem dunkle Welt. Also da ist nichts unterhaltsam. Da gibt es auch keine Rateecke oder sowas oder kein Kreuzworträtsel in diesen Blättern und es gibt keine netten Wochenendgeschichten. Es ist alles schlecht. Also damals war Angela Merkel noch Kanzlerin. Also Kanzlerin unfähig. Genauso wie alle anderen im Bundestag. Und also korrupt wahrscheinlich auch. Corona richtet sich letztlich gegen die Menschen. Es gibt eine dunkle Verschwörung meist jüdischen Ursprungs gegen uns alle. Es gibt im Hintergrund die Idee eines Umbaus des Wirtschaftssystems, Flüchtlingspolitik, Flüchtlinge und Asylbewerber, ausschließlich negativ dargestellt, ausschließlich als Gefahr. Wenn Sie das lesen, haben Sie bei jedem Menschen, der Ihnen begegnet mit dunkler Hautfarbe und dunklen Haaren, den Eindruck, ich habe ein Messer in der Tasche und wolle Ihnen was Böses. Bei jedem, das ist der Effekt, der da entsteht.
Haben Sie doch mal Lösungsansätze präsentiert bekommen?
In diesen Heften? Ja. Nicht wirklich. Also darüber müsst ihr jetzt in der Tat mal kurz nachdenken. Also der Lösungsansatz war halt irgendwie immer, also die da oben müssen alle weg. Und es müsste eine richtige Demokratie geben mit dem Volkswillen, wie immer die aussehen könnte und sollte. Also rein technisch schon mal, also von Wahlvorgängen und sonstigen Dingen. Nein, es gab immer relativ viel Lob und Unterstützung für die AfD, aber also ich sag mal so einen klassischen Lösungsansatz, nein. Ab und zu gab es bei Blättern wie Kompakt, das ist eines der, wenn Sie so wollen, ganz weit links stehend mit zum Teil absurden Theorien, da kam dann schon immer mal wieder so die Idee des guten Diktators durch. Nie explizit gefordert, aber das war so unterschwellig spürbar. Wäre schon, wenn einer mal wieder sagen würde, wo es lang geht, wäre schon gut für dieses Land.
Sind Sie eigentlich in diesen Monaten auch irgendwie mit den Zielgruppen dieser Publikationen mal in Verbindung getreten oder die mit Ihnen? Oder hat jemand gemerkt, dass Sie dort unterwegs waren?
Nein, wir haben, also ich habe mich ganz bewusst auch lässig zurückgehalten. Es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, die diversen Demonstrationen zu besuchen. Ich habe diese Demonstration sehr intensiv erlebt, weil sie in sehr intensiver Form auf den unterschiedlichsten YouTube-Kanälen übertragen wurden. Auch, man muss dazu sagen, auch professionell gemacht. Und dort erleben Sie dann diesen Blickwinkel. Da erleben Sie beispielsweise bei einer Demonstration, die sich gegen das Infektionsschutzgesetz richtet, erleben Sie natürlich, dass dieses Gesetz in dieser Szene nicht Infektionsschutz genannt wird, sondern Ermächtigungsgesetz beispielsweise. Und ich war nie vor Ort, weil es war auch nicht Teil des Versuchs oder Teil der Idee des Versuchs. Bin auch ganz froh, glaube ich, es mir erspart zu haben. Wir haben mit den wichtigsten Protagonisten dieser Szene versucht, Kontakt aufzunehmen. Wir hätten sie gern für Interviews gewonnen. Es gab eine mehr oder weniger höfliche Absage, eine mehr oder weniger unhöfliche Absage. Und drei oder vier andere haben sich überhaupt nicht gemeldet, trotz mehrerer Mails und Briefe und Telefonatsversuche. Das heißt also, die publizistische Szene, die Spitze der publizistischen Szene wollte, nachdem wir sehr klar angekündigt haben, was wir machen, nicht mit uns reden. Wir hätten es gern getan und ich würde es immer noch gern tun.
Schade, weil Diskurs ja an sich auch zu Erkenntnis führt, ne? Und zu gegenseitigem Verstehen. Oder interessant, weil Sie ja beschreiben, dass viele Ihrer ehemaligen Kollegen einige zumindest in diesem Bereich unterwegs sind. Und da ist ja manchmal ein persönlicher Kontakt dann auch ganz erhellend.
Wir hatten diese persönlichen Kontakte. Also Roland Tichy von Tichys Freiheit war mal, wir kennen uns seit 40 Jahren. Also ihr hört mal unschwer, wo ich herkomme, bei ihm auch, also aus dem tiefsten Bayern. Und unsere Wege haben sich über 40 Jahre immer wieder gekreuzt. Er war für mich mal in der Jury für den Mittelstandsaward bei NTV und wir waren selten einer Meinung, was Politik anbelangt, aber der war lange Jahre eine ernstzunehmende konservative Stimme. Jürgen Elsässer, dessen Anfänge liegen da mit Friedrich Köppersbusch zusammen. Matusek, ich habe mal über den Spiegel lange Jahre verfolgt. Peter Hane vom ZDF ist jemand, den wir immer mal wieder gesehen haben. Und wir haben uns schon die Frage gestellt, was passiert eigentlich auch mit Menschen, die so weit abdriften, die auch immer behaupten, man dürfe in diesem Land seine Meinung nicht mehr sagen und dann 800.000 Bücher verkaufen. Also nur eins von beiden kann stimmen.
Nur eins von beiden kann stimmen, das ist wahr. Wenn Sie gerade sagen, die verkaufen 800.000 Bücher, Sie haben ja Ihr Buch nun auch publiziert, haben Sie Reaktionen jetzt nicht nur derer, die so wie wir jetzt darüber reden und aus der eher mit Besorgnis auf ihre Ergebnisse gucken, sondern vielleicht auch derer, die dort sich sehr wohlfühlen in diesen Szenen?
Also es gab ein paar Kritiken zum Buch. Man muss ja nur bei Amazon, da kann man ja alles nachlesen, dann so die Einschätzungen nachlesen. Und da gibt es also im Großteil mit 5 Sternen und es gibt eine nicht unbeträchtliche Menge mit 1 Stern. Und da wird dann schon richtig übel letztlich losgezogen. Also es gab auch bei Twitter und in diversen Social Media Stellungnahmen. Ich habe dann irgendwann mal aufgegeben, es zu lesen. Also spätestens, wenn dann einmal einer schreibt, naja, man soll ihn dann vielleicht doch besser wohin hängen, den Dämmel, dann gibt es den Moment, wo man sagt, es ist eigentlich besser, du liest nicht und lässt an dir abtropfen. Ja. Es gab publizistisch ein paar Kritiken auch in diesen Blättern, die waren alle wie zu erwarten. Also Gutmenschen und wir hätten dann alle so, als hätten wir die wichtige Meinung einfach letztlich gepachtet. Wir seien, und das ist mir vielleicht ganz, ganz wichtig, in jedem der Gespräche, in jedem der Interviews, achte ich darauf, das Wort Meinungsfreiheit unterzubringen. Also der Vorwurf war natürlich, wir seien gegen Meinungsfreiheit. Das ist dieses Buch schlichtweg nicht. Dennis Yüksel hat mal das kluge Wort gesagt, die Freiheit des Wortes beinhaltet auch die Freiheit des dummen Wortes. Das ist das eine. Und ich glaube, dass man als Gesellschaft eine ganze Menge an anderen Meinungen aushalten muss. Was sie dort erleben, in weiten Teilen, ist Lüge, Hass, Hetze, antisemitische und rassistische Beleidigung. Und das fällt nicht unter Meinungsfreiheit. Das ist, also Lüge, den Begriff haben wir angefangen, also Lüge ist seit der Bibel schon verboten und ich glaube, dabei soll es auch bleiben.
Besser wäre es, ja. Und es ist ja auch immer noch sinnvoll, zwischen Meinung und Tatsachen, zwischen Nachricht und Meinung zu unterscheiden.
Ja. Und wenn ich an der Stelle nochmal, komm gerade ein bisschen ins Reden, sorry, also Sie dürfen nicht unterbrechen. Nein, wenn ich an der Stelle einfach mal noch sagen darf, ist es ganz spannend, wie auch Tatsachen instrumentalisiert werden. Also Teil der Technik dieser Szene ist, Einzelereignisse so als Pass pro Toto aufzublasen, dass es ein plötzlich völlig anderes Gesamtbild ergibt als in anderen Blättern. Versuch's mit einem ganz kurzen Beispiel. Das Statistische Amt der Universität München hat für den August 2020 festgestellt, es gäbe keine Übersterblichkeit im Bereich der Uniklinik München. Das war der August, wo wir alle hofften, Corona würde so allmählich langsam runtergehen. Es war Sommer, die Fallzahlen waren nicht sehr hoch. Das erste Argument in vielen dieser Blättern war, diese Meldung verschweigt uns die Lügenpresse. Naja, na gut, ich war lang genug dabei, aber das ist eine Meldung, da kommen 300 jeden Tag auf den Schreibtisch. Und mein Gott, das ist Statistische Amt der Uni München ist gar nicht so bedeutend. Also richtig verschwiegen, nein, es wurde halt nirgends gedruckt, aus wegen mangelnder Relevanz einfach schließlich. Was aber wichtiger ist, der August 2020 ist einer von 12 Monaten. Die Uniklinik ist eine von 40 Unikliniken in Deutschland. Das heißt also, diese eine Meldung ist ein 500stel der Wahrheit zum Thema Corona. Das aber wird aufgeblasen als, die erzählen uns nicht die Wahrheit über Corona, die Wahrheit über Corona wird belegt durch die Uniklinik. Und es wird an anderen Stellen offensichtlich gelogen. Es gibt ja immer so große Vorwürfe gegen die Presse, sei alles links grün versifft und was man nicht mehr alles sein sollen. Und dann wurde das belegt mit einer Untersuchung einer US-Elite-Universität. Monmouth University. Ich habe mal in den Staaten gelebt, also als Elite-Universität war mir die einfach letztlich nicht bekannt. In dieser Untersuchung stünde oder steht laut, oh, junge Freiheit, ich glaube, 90% aller US-Journalisten seien extrem links oder Kommunisten nahe. Also so viele Kommunisten gibt es in den Staaten gar nicht. Aber Elite-Universität. Dann haben wir ein bisschen nachgeforscht, Friedrich, und es stellt sich heraus, diese Monmouth University stammt aus Salt Lake City, hat 5000 Studenten, und wer die Größe von US-Universitäten kennt, ja. 5000 Universitäten ist nichts, die Universität kennt in den Staaten auch keiner. Dann haben Friedrich eine ganz freundliche Mail hingeschickt an den Dekan des der für journalistische Themen, für den Fachbereich Journalismus zuständig ist. Und der schrieb dann zurück, ja, von dieser Untersuchung hätte er noch nie was gehört.
Mhm. Naja, so ist das natürlich, wenn man nur bestimmte Aspekte rausreibt, ne? Und da nicht so das Ganze im Blick hat. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Hat dieser Selbstversuch oder Ihre Erfahrungen, die Sie jetzt gemacht haben, hat das was bewirkt? Gehen Sie jetzt anders um mit Ihrer eigenen journalistischen Tätigkeit oder betrachten Sie FAZ, Spiegel, Tagesschau, Junge Freiheit jetzt anders als vorher?
Ja, also es hat schon was erschüttert. Und ich gehe noch mal ein bisschen kritischer mit verschiedenen Themen um. Alle Dinge, die ich selber schreibe, checke ich mittlerweile zwei, dreimal gegen. Also ab und zu gibt es Momente, wo ich so auch der eigenen Erfahrung, dem eigenen Geschriebenen, gar nicht mehr so traue und bin sicher, kannst du es wirklich belegen? Stimmt es wirklich? Also Dinge, die mir früher mal gedankenlos, das gestehe ich jetzt einfach mal, die offensichtlich waren, meine Mama bei Wikipedia abgeschrieben hat, das tue ich nicht mehr, das traue ich mir einfach schlichtweg auch nicht mehr. Dann checkt man es dreimal nach und es bleibt am Ende der gleiche Satz. Und ich misstraue dem Selbstgeschriebenen und mein Misstrauen ist gewachsen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich recherchiere schon gerne mal auch was nach oder so. Schauen wir schon ganz gerne nach. Das geht ja auch mit Hilfe des Internets mittlerweile ein bisschen einfacher. Es früher interessiert mich sehr für Faktenchecks. Dieses Misstrauen gegenüber den etablierten Medien ist nicht belegt, aber es ist da. Hm.
Ist denn der Faktencheck überhaupt ein Hilfsmittel? Also glaubt die Szene, die in der Anderswelt unterwegs ist, einen Faktencheck?
Nee, die haben ihre eigenen Fakten, die berühmten Alternative Facts. Also daran glaubt man und am Ende gibt es dann immer so eine Ausrede, die da sagt, naja, das würde noch von irgendeiner Seite einfach letztlich behauptet. Fakten müssen in dieser Szene nicht gecheckt werden, wenn man sie einfach schlichtweg glaubt und glauben will. Und wenn man einfach schlichtweg glauben will, dass die Erde, das gibt es ja auch, dass die Erde flach ist oder dass Hitler in der Reichsflugscheibe unterm Südpol überwintert oder wie auch immer, dann will man gar keinen Faktencheck. Ich glaube, dass viele der Leser und der User, Zuschauer, wie auch immer, aller dieser Medien, den Faktencheck nicht wollen. Die wollen in erster Linie Bestätigung ihrer eigenen Meinung. Und immer dann, wenn ich über das Buch rede und mit jüngeren Leuten zusammen bin, dann kommt so die Frage, na gut, also was tun wir und wie kann ich es erkennen? Ich sagte, na gut, das allererstes Mal macht einen Plausibilitätscheck. kann das wirklich wahr sein, dass, keine Ahnung, Frau Merkel eigentlich eine verkappte Echse ist? Zweitens, überlegt und schaut mal, ob es ein Impressum gibt und was im Impressum drinsteckt. Drittens, googelt mal möglicherweise einmal ein paar der Autoren. Wenn die Autoren beispielsweise bei Amazon in einem extrem rechten Umfeld empfohlen und auftauchen werden, dann ist Vorsicht geboten. Wenn es kein Impressum gibt, ist letztlich auch Vorsicht geboten. Und das ist auch das, was ich all denen, die sagen, gut, also was kann ich für mich tun? Einfach versuchen mitzugeben. Einfach mal genau hinzuschauen. Und sagen, die erste und wichtigste Frage ist wirklich, kann es überhaupt stimmen? Oder haben wir wirklich eine Bundesregierung, die uns alle einsperren will, nur weil Frau Merkel, der Kanzlerin damals Spaß macht, den Menschen zu quälen?
Na, eins unserer Vorteile hier in Deutschland ist ja sicherlich auch, dass wir doch noch eine recht große Medienvielfalt haben. Auch wenn natürlich die Presse immer mehr zu kämpfen hat und wenn die Vielfalt oder die übergroße Anzahl vieler Angebote ja auch manches besonders Gute vielleicht nicht mehr so leicht auffinden lassen. Aber wenn man möchte, ist man vielleicht doch noch in der Lage, auch sich aus unterschiedlichen Quellen zu informieren, was sicherlich auch hilfreich ist. Wir kommen schon fast zum Ende unserer Zeit, aber eins wüsste ich doch gerne noch. Die letzten 2 Jahre sind ja nicht dazu angetan gewesen, das Zusammenleben friedlicher zu machen. Das Weltgeschehen ist ja eher noch viel ruppiger, rauer. Wir haben diesen fürchterlichen Krieg. Corona ist zwar am Abklingen, aber immer noch nicht weg. Wir haben Energiekrisen, wir haben Klimakrisen. Die hatten wir zwar schon vorher, aber nicht so drüber geredet, wie wir das heute tun müssen. Würden Sie es heute nochmal machen? Glauben Sie, dass es vielleicht noch schlimmer ist, wenn man sich jetzt wieder so bewegt? Oder wie ist da Ihre Position?
Das ist eine spannende Frage. Würde ich es nochmal machen? Es war schon ein ziemlicher Horrortrip. Die Idee ursprünglich war ja, es nur für 4 Wochen zu machen. Oder eigentlich nur als Magazin, Thema für FAZ-Magazin, SZ, whatever, Magazin. Dann kam unsere Literaturagentin und sagte, nee, also macht ein Buch draus. Dieses Thema halten wir für wichtig, mach bitte ein Buch draus. Ja, wir freuen uns, machen ein Buch draus und im Rausgehen, mehr oder weniger im Rausgehen, sagte dann Frau Wenner, der sehr dankbar bin für ihre Hilfe und ihre Vermittlung, aber mit 4 Wochen wird das ein dünnes Buch. Und schon saß ich in der, und schon saß ich dann in der Tat in der Falle für dieses halbe Jahr. Würde ich mir dieses nochmal antun? Nicht nochmal. Aber ich glaube, dass wenn ich es noch nicht gemacht hätte, es jetzt auch allen Sinn dieser Welt machen würde, was man jetzt in diesen Medien sieht, ich schaue ja immer noch mit dem Augenwinkel drauf, eine extrem russophile Tendenz, eine extrem kriegsfreundliche Tendenz. Und man darf trotz dieser Zeitenwende eines nicht vergessen, diese Medien sind immer noch da, sie haben immer noch Einfluss, sie haben immer noch steigenden Einfluss. Und sie beeinflussen immer und immer und immer mehr Menschen. Wir sehen das an vielen Demonstrationen, ja wahrscheinlich auch hier in Thüringen, wo Tausende einfach letztlich in einer sehr aggressiven, fundamentalen Opposition gegen diesen Staat agieren. Also ich persönlich mache es garantiert nicht nochmal, aber hätte ich es damals nicht gemacht, gäbe es auch heute gute Gründe, es wieder zu machen.
Und haben Sie noch was Positives zum Schluss?
Habe ich noch was Positives zum Schluss? Ach ja, man kommt aus dieser Welt auch wieder raus. Das ist, wenn man, wie so bei mir, vielleicht auch so ein bisschen so ein Panzer an Erfahrung und Medienkompetenz einfach letztlich hat. Man muss einfach versuchen, der Wahrheit eine Bresche zu schlagen. Mit vielen, vielen kleinen Initiativen und natürlich auch mit dem wie Medienkompetenz, die ein wichtiges Thema an Schulen einfach letztlich sein muss. Diese Welt hat sich geändert. Wir erleben ja im publizistischen Bereich ja sowas wie eine Entwicklung, die der Dimension des Buchdrucks vergleichbar ist. Also es braucht keine großen Satellitenschüsseln mehr, es braucht keine teuren Kameras mehr. Sie können heute mit so einem iPhone alles innerhalb von Sekunden in die Welt posten. Und das ist eine Umwälzung, die ist vergleichbar der Erfindung des Buchdrucks. Wie es am Ende ausgehen wird, weiß ich auch nicht, aber sie gibt natürlich auch Menschen eine Stimme, die keine hatte. Knallköpfen und Vernünftigen. Und vielleicht ist es Positive, dass es eben nicht nur rechten und demokratiefeindlichen Agitatoren hilft, sondern anderen auch helfen kann.
Aber für die Erfindung des Buchdrucks sind wir sehr dankbar. Und wenn wir das jetzt vergleichen können, wird es auch hier am Ende hoffentlich Nicht nur den Knallknöpfen, wie Sie sie eben genannt haben.
Ja, aber Gutenberg wusste am Ende auch nicht, was rauskommt. Und es war das Ende des Fürstenstaates.
Ja. Fürsten haben wir nicht mehr. Also hier in Thüringen hatten wir ganz viele auf kleinem Raum. Die haben wir auch schon lange nicht mehr. Herr Demmle, ich danke Ihnen für das Gespräch. Das war sehr erhellend, sehr informativ, sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, sowohl ins Netz als auch heute zu uns. Viel Erfolg bei Ihren weiteren Projekten und auf ein neues Mal.
Ja, vielen, vielen Dank. Danke nochmals.
Für heute bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Demmle, für das sehr interessante Gespräch. Wir sind aber schon wieder am Ende unserer heutigen Folge von Medienvielfalt Thüringen, dem Podcast der TLM, angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Kirsten Kramer. Sie finden diesen Podcast zum Nachhören überall da, wo es guten Podcast gibt, unter anderem auf Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast und auf unserer Homepage unter www.tlm.de.